Wasserkraft. Damit verbindet man schnell Energiewende, Klimaverträglichkeit und potenziell auch Umweltschutz. Ihr von Riverwatch macht auf die Umweltschäden von Wasserkraft aufmerksam. Welche negativen Auswirkungen hat Wasserkraft auf die Umwelt und in welchem Verhältnis stehen die vielleicht auch zu dem potenziellen positiven Nutzen?
Also Wasserkraftwerke zerstören Flüsse in dem schlimmsten möglichen Ausmaß. Sie unterbrechen sozusagen das, was Flüsse ausmacht, nämlich das Fließen. Und ganz häufig, wenn das so Kleinwasserkraftwerke sind, leiten sie das Wasser ab aus dem Fluss in Pipelines, um es dann irgendwo anders auf Turbinen fallen zu lassen. Und zwischen dem Ausleiten des Wassers und da, wo es wieder reinkommt, das sind oft viele Kilometer, gibt es nur noch Restwasser. Also da hat der Fluss nur sehr, sehr wenig Wasser. Bei größeren Wasserkraftwerken ist halt ein Stausee. Das sieht zwar ganz nett aus, weil wir nicht gewohnt sind, genau hinzuschauen und da schwimmen halt ein paar Enten drauf rum. Aber in Wirklichkeit ist unter Wasser das eine Wüste. Da bleibt sozusagen von dem, was einen Fluss ausmacht, nichts mehr übrig. Ein Flussbett ist normal aus Schotter, aus Kies. Das ist durchströmt, das ist sauerstoffreich. Ein Stausee ist verschlammt, ist ein statischer, monotoner Lebensraum, in dem nur ganz wenige opportunistische Arten leben können. Und das Schlimme ist, dass wir eine derartige Menge an Wasserkraften schon haben, dass unsere Flüsse so kaputt sind, dass wir das gar nicht mehr erkennen. Wir kennen lebendige Flüsse gar nicht mehr in Deutschland. Ich bin sicher, dass 99% aller deutschen Menschen, auch in Österreich, wo ich lebe, in der Schweiz, noch nie in ihrem Leben einen intakten Fluss gesehen haben. Was wir kennen, sind Kanäle, die zum Teil seit 100 Jahren oder seit 50, 60 Jahren reguliert sind, abgeleitet sind, wo das Wasser zum Teil in Pipelines fließt, eingestaut ist. Und wir denken nur, dass wir Flüsse kennen und deshalb erkennen wir auch den Schaden gar nicht mehr so genau. Weil wir sind mit was aufgewachsen, was schon ein enorm kranker Patient ist. Und das macht das, wo wir arbeiten, am Balkan so wertvoll. Da sind 70% der Flüsse noch lebendig in einem großen Ausmaß. Und deshalb sind wir so dahinter, dass da das nicht auch passiert, was bei uns passiert, dass nämlich alles kaputt gemacht wird. Bei den kleinen Wasserkraftwerken, die ungefähr 90% aller Anlagen in Deutschland ausmachen, ist es noch dazu so, dass die praktisch überhaupt keinen nennenswerten Strom erzeugen, weil sozusagen das so kleine Anlagen sind, die nichts beitragen. Also die 90% aller Anlagen, wir reden hier von etwa 7.300 Anlagen in ganz Deutschland, produzieren 0,06% von der Energie, die wir verbrauchen in Deutschland. Und das also gar nicht. Die unterbrechen und zerstören aber 7.300 Mal Flüsse und Bäche in Deutschland. Das ist sozusagen das ganze Drama. Und wenn wir von Biodiversitätskrise reden, sind die Flüsse im Zentrum, weil Flüsse sind tatsächlich normalerweise Lebensader. Bei uns sind es eher Kanäle, aber normalerweise sind sie Lebensader. Und wenn jetzt der Klimawandel so drastisch reinschlägt bei uns, dann ist das mit der Wasserkraft noch mal unsinniger, weil das ja Wasser ableitet aus den Flüssen und diese Rinnsale, die dann überbleiben, sich dann noch mal zusätzlich erwärmen. Und energiepolitisch macht es noch mal weniger Sinn, weil das Wasser in den Flüssen immer weniger wird durch die Hitze. Die Flüsse werden auch, das ist absehbar, das prognostiziert jeder und jede, die werden weniger Wasser haben. Und deshalb macht die Wasserkraftnutzung auch überhaupt keinen Sinn. Sondern im Gegenteil, man müsste unheimlich viele Anlagen abreißen, weil die sozusagen energiemäßig gar nicht gebraucht werden, aber einen großen Schaden an der Natur und auch am Grundwasser mit sich bringen. Also eher abreißen, Dam Removal als Neubauen.
Gäbe es eurer Meinung nach eine Möglichkeit, Wasserkraft auch auf eine umweltverträgliche Art und Weise zu nutzen? Oder sind die Eingriffe in die Umwelt immer so stark, dass da Wasserkraftwerke prinzipiell keine natur- und sozialverträgliche Lösung bieten?
Nein, die bieten prinzipiell keine. Ein Wasserkraftwerk ist immer ein dramatischer Eingriff. Aber jede, also auch eine Windanlage ist ein Eingriff. Es kommt letztendlich auf die Dosis an. Und bei der Wasserkraft ist die Dosis in Deutschland, in Zentraleuropa schon längst übererfüllt. Die Dosis macht das Gift. Also was in ganz geringen Dosen sogar gut sein kann, ist bei der Überdosis tödlich. Und wir sind schon lange in der Überdosis bei den Wasserkraftwerken. Man darf nicht den Fehler machen und sagen, ja, da ist ja ein Wasserkraftwerk und was soll das schon machen? Sondern wir haben gemeldet 7.700 Anlagen in Deutschland. Wahrscheinlich sind das noch viel mehr. Österreich hat alleine 5.200. Es gibt praktisch keinen Fluss in ganz Deutschland, da bin ich sicher, der unbeeinflusst ist von Wasserkraftwerken. Und das merkt man. Also die Fischartenzahlen sind so gering. Deshalb jedes zusätzliche Wasserkraftwerk in Deutschland macht nicht nur energiepolitisch gar keinen Sinn, sondern zerstört auch noch die allerletzten Reste. Wir sind sozusagen dann dabei, unsere Natur wie eine Salami Scheibchen für Scheibchen zu zerstören. Man kann sich jede Scheibe rausnehmen und sagen, was soll die Scheibe? Das ist doch nicht viel. Aber wir schneiden und schneiden und schneiden. Und deshalb ist bei derartigen Überdosis, die es schon gibt, jedes Wasserkraftwerk zu schädlich.
Apropos Überdosis, da würde ich gerne mal einen Blick nach China werfen. China setzt zukünftig auf die Stromversorgung durch Wasserkraft, um damit die selbstgesetzten Klimaziele zu erreichen. Diese Woche wurde dort das weltweit zweitgrößte Wasserkraftwerk in Betrieb genommen. Berichte über den Zustand des Mekong zeigen die deutlich negativen Auswirkungen der Wasserkraftanlagen auf den Zustand des Flusses. Wie schätzt ihr die europäischen Entwicklungen im Vergleich dazu ein? Also ist China da das Vorbild von Europa in Bezug auf den Einsatz von Wasserkraft?
Nein, das ist kein Vorbild. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also Europa hat die großen Staudämme am Rhein, an der Donau und so weiter schon nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1980 gebaut. Und China setzt natürlich auf diese riesigen Flüsse in Asien mit all den dramatischen Folgen. In Europa ist eher der Boom da, jetzt auch noch die kleinen Bäche zu zerstören. Also wir haben eine Analyse gemacht, für Europa gibt es ungefähr 8.500 neue Wasserkraftprojekte. Und das sind fast alles Kleinkraftwerke. Das ist umso verheerender, weil die Großen ja schon kaputt sind. Und jetzt geht man sozusagen auch in die Mittelgebirge und immer weiter hoch in die Gebirge, um auch noch die letzten zu zerstören. Aber China ist jetzt nicht die Geschichte und kein Vorbild.
Save the Blue Heart of Europe, das ist eine Kampagne von euch. Du hattest eben schon einmal erwähnt, dass es im Balkan noch intakte Flüsse gibt, was eine Besonderheit ist. Was ist das Besondere an den Balkanflüssen auch nochmal für das Klima in Europa? Und woran können wir auch intakte Flüsse erkennen?
Das Letzte zuerst, also Flüsse, intakte Flüsse erkennen, ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so leicht. Es gibt so ein paar Tricks. Immer wenn beide Ufer sozusagen gleich steil sind, dann ist meist was faul. Also intakte Flüsse haben meist ein Ufer, was ziemlich prall ist, so Prallufer mit Erosion. Und das andere Ufer gegenüber ist dann meist ein sogenanntes Gleitufer, also da, wo dann Kiesbänke oder Sandbänke sind. Intakte Flüsse haben oft einen Wechsel von laut und leise. Also immer wenn was monoton vor sich hin fließt, und es hört sich überall gleich an, es ist auch ein Krankheitszeichen. Laut und leise meine ich, es gibt immer Abschnitte, wo das Wasser flach ist und schnell fließt. Und das hört man dann, das plätschert dann halt. Und dann gibt es aber ruhige Bereiche wieder, wo das Wasser nicht hören würde. Das ist so eine Abfolge von Furt und Kolk, sagt man. Also Furten sind immer flache Stellen, die früher auch zum Überwinden des Flusses genutzt wurden. Deshalb Frankfurt, die Furt der Franken. Da sind die Franken über den Main gegangen, oder es gibt es ja auch an der Oder. Das waren immer Furten, wo die Leute durchgegangen. Schweinfurt über den Main, da haben die Leute die Schweine früher drüber getrieben. So laut und leise, flach und tief, also so abwechslungsreich. Und intakte Flüsse kann man erkennen, wenn man öfter mal hingeht an denselben Bereich und dass der Fluss sich nach einem Hochwasser tatsächlich verändert hat, seinen Lauf verändert hat. Dass er irgendwo eine Böschung angerissen hat, wo dann so nackte Uferstellen sind, in denen dann Eisvögel nisten können. Wenn das der Fall ist, wenn das noch dynamisch ist, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dieser Balkanraum, das ist im Wesentlichen der Westbalkan, also zwischen Slowenien runter bis Albanien und Teile Griechenlands noch. Da ist halt, muss man ehrlich sagen, durch die langjährige politische Isolation, also jugoslawische Zeiten und so weiter, und danach der Krieg in Jugoslawien in den Mitte der 90ern und danach gab es nochmal eine Phase der politischen Instabilität. Die haben halt dazu geführt, dass die nicht die Flüsse so zerstört haben, wie wir das getan haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist jetzt also ein Glück, weil jetzt hast du plötzlich einen Flussschatz dort, den es woanders gar nicht gibt, um den viele den Balkan beneiden. Weil in den EU-Ländern haben alle EU-Staaten die Pflicht, bis 2027 alle Flüsse in einen ökologisch guten Zustand zu verwandeln. Das wird nicht gelingen, weil dazu müsste man alle die kanalisiert sind, gerade müsste man wieder krumm machen. Man müsste den Flüssen mehr Platz geben und so weiter. Das wird in vielen Teilen nicht gelingen, weil da einfach die Besitzverhältnisse, du kriegst das Land nicht oder da sind schon irgendwelche Tennisplätze, Gewerbegebiete und, und. Am Balkan ist es eben nicht so. Wir haben über 80.000 Kilometer mal untersuchen lassen, also Flusskilometer, wenn man das addiert, hintereinander. Und davon sind ungefähr 70% in einem guten oder sehr guten Zustand. Das heißt, die sind schon längst dort, wo die EU-Staaten 2027 sein sollen. Das ist sozusagen die gute Seite der Geschichte. Und die schlechte ist, dass jetzt aber wahnsinnig viele da reindrängen, um Wasserkraftwerke zu bauen. Also wir haben Indizien, dass ungefähr 3.500 Wasserkraftwerke geplant sind zwischen Slowenien und Griechenland. Und das wäre dann die Katastrophe schlechthin, weil dann sehen die Flüsse genauso aus wie bei uns. Und das hätte unter anderem zum Beispiel die Folge, dass etwa 50 Fischarten entweder weltweit aussterben würden oder an den Rand des Aussterbens geraten sind. Das sind ungefähr 10% aller Flussfischarten Europas, wären das. Ne? Und deshalb haben wir schon vor etwa fast 10 Jahren die Kampagne Rettet das Blaue Herz Europa zusammen mit der Organisation Euronatur, die sitzen im Radolfzell am Bodensee, und anderen Umweltorganisationen aus den Balkanstaaten begonnen. Und das Ziel ist halt, diese 3.500 Wasserkraftwerke zu verhindern und die Flüsse zu schützen.
10 Jahre ist eine beträchtliche Länge. Mhm. Save the Blue Heart of Europe. Welche Erfolge konntet ihr mit der Kampagne bisher schon erreichen?
Also die erste Phase, die ersten Jahre waren sozusagen geprägt davon, dass wir erstmal analysieren mussten. Wir haben Studien gemacht. Wir haben eben zum Beispiel untersucht die Qualität der Flüsse. Wir haben Fischarten untersucht und. Also wir mussten erstmal Daten sammeln. Das hat ein bisschen was gebraucht. Und mittlerweile sind wir auch, wie soll ich sagen, in der Kampagne selber so divers und so breit aufgestellt. Wir haben etwa, wir finanzieren zum Beispiel 9 Anwälte, die diese Kraftwerksprojekte bekämpfen. Wir haben ein Projekt, das heißt Artists for the Balkan Rivers, wo eine Person, die sitzt in Sarajevo, die nur Künstlerinnen und Künstler, die uns wieder unterstützen. Wir finanzieren viele Leute vor Ort, die den Widerstand vor Ort machen. Was wir erreicht haben, ist zum einen, dass diese Balkanflüsse ziemlich bekannt, auch weltweit bekannt worden sind, die, unter anderem die Djosa in Albanien. Wir haben Unterstützung zum Beispiel von Leonardo DiCaprio, der mehrfach uns unterstützt hat, die Flüsse bekannt gemacht hat, Druck gemacht hat auf die lokalen oder nationalen Politiker. Ganz viele Musikerinnen und Musiker haben uns geholfen, Wissenschaftler, breit aufgestellt. Und ich würde mal sagen, derzeit sieht es gut aus. Also die Djosa in Albanien, das ist so eines dieser Kernflüsse, um die wir kämpfen. Der letzte große Wildfluss Europas, der hätte schon längst eingestaut werden sollen. Aber wir haben das bis jetzt geschafft, das zu verhindern. Und das kann sein, dass wir es tatsächlich schaffen, Europas ersten Wildfluss-Nationalpark stattdessen zu etablieren. Das wird sich noch zeigen. In Bosnien und Serbien habe ich so das Gefühl, dass derzeit, dass wir 70-80% aller Kraftwerkskonflikte gewinnen. Sowohl mit den Anwälten, also auf rechtlichen Wege, als auch mit Hilfe der Aktivistinnen vor Ort. Das ist nämlich ganz, ganz anders als in Deutschland oder auch in Österreich. Die Menschen am Balkan lassen sich das nicht so gefallen. Die blockieren Baustellen. Ganz berühmt sind diese Frauen von Kruštica geworden in Bosnien. Die haben 500 Tage und Nächte ihren Fluss bewacht im Ort. Die haben keine Baufahrzeuge durchgelassen, obwohl das genehmigt war. Und nach 500 Tagen haben sie den Konflikt gewonnen. Oder vor 2 Wochen, auch in Bosnien, haben 700 Menschen wiederum Baufahrzeuge blockiert, die an ihrem Fluss der Neretvica 15 Wasserkraftwerke bauen wollen. Das ist auch kein einziger. Ich glaube, die werden das nicht schaffen, weil die Leute auf die Straße gehen. Die verhindern diese Geschichten physisch. Oder vor 3 Monaten waren etwa 20.000 Leute in Belgrad auf der Straße gegen Wasserkraft. Peu à peu wird das zu einem immer größeren Thema. Und diese Balkanflüsse, diese Bewegung zum Schutz der Balkanflüsse, ist nach meinem Wissen die größte Naturschutzbewegung Europas. Das kriegen viele außerhalb nicht mit. weil das eben dort stattfindet. Aber ich komme gerade, letzte Woche war ich eine Woche in Bosnien. Du kannst mit jedem Taxifahrer reden in Sarajevo oder egal wo. Jeder kennt das Thema Wasserkraft und jeder ist dagegen, weil die klauen einfach Investoren, den Leuten das Wasser. Das ist in Wirklichkeit Privatisierung von Wasser und Diebstahl von Wasser. Weil die machen das natürlich genauso wie bei uns auch. Die bauen einen Staudamm dahin, die leiten das Wasser aus dem Fluss ab und dann haben die Dörfer kein Wasser mehr. Und die Menschen dort hängen aber viel mehr an dem Wasser. Und ich glaube, weil die so arm sind, ich weiß es nicht genau, aber die gehen ganz anders mit ihrer Heimat um als wir. Wir sind alle schon so weit weg, glaube ich, von Natur und natürlichen Prozessen. Unsere Natur ist schon so dermaßen degradiert in vielen Bereichen, dass wir schon gar nicht mehr dahin schauen. Das ist am Balkan tatsächlich Gott sei Dank noch anders. Deshalb gibt es da diese große Bewegung zum Schutz der Balkanflüsse.
Diese Bewegung hat sich jetzt auch am letzten Samstag, den 3. Juli, unter dem Motto Let's Defend the Balkan Rivers in Sarajevo getroffen. Zusammengekommen sind dort Aktivistinnen aus Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Kosovo, Montenegro und Serbien, um eine balkanweite Allianz zum Schutz der Balkanflüsse zu beschließen. Was für eine Allianz konnte dort geschlossen werden? Also auf welche Anliegen konnte sich da jetzt geeinigt werden?
Ja, ich war dabei und das war jetzt so eine Art erstes Treffen. Ich finde das auch super, weil da haben die gesagt, hier, das wäre eben so Rivers Unite. Na, egal aus welchen Ländern wir kommen, wir sind alle mit denselben Problemen konfrontiert. Das ist nämlich Korruption, dass die politische Elite überhaupt keine Rücksicht nimmt auf die Interessen der Menschen. Es ist die Gier einzelner Investoren, es ist die Privatisierung von Wasser. Also vorher fließt das Wasser für alle, jeder darf baden, jeder kann es nutzen für die Viehtränke und so weiter. Und danach wird das Wasser, wenn du ein Kraftwerk baust, fließt alles nur noch in den Profit eines einzigen Tasche. Und das ist egal, ob du in Montenegro wohnst, im Kosovo, Serbien oder Bosnien, das ist wurscht. Das ist allen gleich, die Probleme. Und daraus ist eben sozusagen auch die Idee erwachsen, dass man innerhalb des Balkan mal die Aktivistinnen nochmal zusammenbringt, die verschiedenen Organisationen auch. Und das war jetzt ein erstes Treffen in Sarajevo. Es wird ein Manifest bald vorgestellt, das wurde dort auch besprochen, das wird nochmal ein bisschen geändert. Und dann wird man ein Programm machen. Es geht im Wesentlichen jetzt auch darum, sich gegenseitig zu stärken und so weiter. Weil, was es natürlich auch gibt, das darf man nicht vergessen, jeder der Aktivistinnen und Aktivisten ist enormen Druck ausgesetzt. Wenn du aufstehst gegen was, wirst du bedroht. Also die werden tatsächlich auch physisch bedroht von den Investoren. Das sind ja oft dubiose Geschichten. Also es gibt tatsächlich auch Investoren, die kommen mit einer Waffe zum Gespräch. Also diese Kraftwerke sind oft auch in wirklich abgelegenen Gebieten. Wir haben da einige besucht, da fährst du 2 Stunden und du triffst keinen Menschen. Und deshalb geht es auch darum, sich untereinander zu stärken, Mut zuzusprechen und den Leuten und sich selbst zu zeigen, wir sind nicht allein in dem Kampf. Weil wenn du in einer Initiative oftmals nur 2, 3, 4 Leute gegen einen Investor kämpfst, dann hast du vielleicht das Gefühl, Mensch, ich bin ja ganz alleine. Aber dieses Treffen hat dann auch so ein bisschen das familiäre Gefühl auch vermittelt, zu sagen, wir sind hier zusammen, wir kommunizieren das auch zusammen, wir stellen gemeinsame Forderungen auf. Das wird halt passieren in einem Manifest, das wird jetzt in 1, 2 Wochen, denke ich, fertig sein und dann wird das auch vorgestellt werden.
Ja, stell mir das auch so vor, dass es bestimmt auch Punkte gibt, bei denen man sich uneinig ist oder wo es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen oder auch Priorisierungen gibt. Welche Differenzen kamen da vielleicht auch auf?
Also ich habe da keine Differenzen, das gibt dann immer so ein bisschen am Text noch und da gab es einen Vorschlag. Nein, das gab überhaupt keine Differenzen. Das, was tatsächlich noch, und das sind ja, was tatsächlich dann immer mal wieder aufgekommen ist, und das ist fast natürlich, aber nur wenn man das dort kennt, ist, dass es immer noch sozusagen zwischen verschiedenen Staaten Ressentiments gibt. Also Kosovo, der ist nicht im serbischen Teil nicht akzeptiert als Staat und dann hat manche das Problem damit, dass da Kosovo-Leute sind. Aber das wird kein richtiges Problem sein. Ich war dabei, also da war überhaupt keine Differenzen inhaltlicher Art.
Welche Schritte werden jetzt in naher Zukunft passieren, auch zum Schutz der Balkanflüsse? Was steht jetzt auch vielleicht nach dieser Allianzgründung an?
Die Allianzgründung ist jetzt nichts, was man sagt, okay, und jetzt passiert alles neu. Sondern wir sind angefangen damals vor 10 Jahren haben ein kleines Projekt ausgearbeitet zum Schutz der Balkanflüsse zusammen mit Euronatur und Riverwatch. Und wir haben dann gesagt, naja, jetzt reichen wir das mal irgendwo ein, dass wir ein bisschen mal Geld kriegen, das ist ein Projekt. Dann haben wir aber eine Kampagne rausgemacht, das ist viel größer, viel breiter. Und inzwischen würde ich das eher als Bewegung, Balkan Rivers Movement, bezeichnen. Weil eine Kampagne ist was in der Regel noch von einem oder wenigen Leuten koordiniert wird, wo es einen Plan gibt und wo man sagt, okay, das machen wir jetzt und das werden wir tun. Und eine Bewegung ist dann aber eher was, wo noch viel mehr Akteure dabei sind, die letztendlich alle ein Ziel verfolgen, aber jetzt nicht sozusagen sich an Strategien und Taktiken und so Aktivitäten koordinativ halten. Und das ist dann eigentlich die beste Version. Also wenn du es schaffst, dass aus einer Kampagne eine Bewegung wird, eine breite Bewegung, dann ist die Effizienz und die Aussicht auf Erfolg am größten. Und da sind wir jetzt gerade. Und was da passiert ist in Sarajevo, hat jetzt nicht unmittelbar Folgen, sondern ich glaube, dass unsere Instrumente gleich bleiben werden. Wir brauchen weiterhin Anwälte, die uns helfen in dem Kampf gegen die Wasserkraftwerke. Wir brauchen vor allen Dingen auch Unterstützung aus den Künstlerbereichen, weil viel geht über Emotionen und über das Herz und weniger über Fakten. Die Fakten sind alle schon seit ewigen Zeiten bekannt. Wir brauchen aber trotzdem auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben in Albanien sehr viele, auch aus Berlin sind welche dabei gewesen und so weiter. Aber das brauchen wir für die ganzen Balkanflüsse. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich sowas wie die Scientists for the Balkan Rivers. Das wäre mein Traum. Eine eigene Organisation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz Europa, natürlich aus diesen Balkanstaaten, die dann in den Balkanländern forschen und ihre Ergebnisse dann auch allen zur Verfügung stellen. Weil das ist auch so ein Manko. Man weiß so wenig über die Flüsse dort, also so wenig über die Arten, die es dort gibt. Und deshalb ist das noch verheerender, dass dann einfach Wasserkraftwerke gebaut werden, weil das alles so schnell zerstört. Deshalb, das wäre ja, glaube ich, noch eine Zukunftsgeschichte, dass man sagt, wir brauchen Wissenschaftler, Gremien, die untersuchen und dann aber auch für ihre Sachen einstehen. Also Respect Science, aber dass die Wissenschaftlerinnen selber dann auch kommunizieren und sagen, wir haben das untersucht und das sind unsere Ergebnisse. Sollte jetzt Wasserkraftwerk gebaut werden, hätte das diese und diese Folgen. Und das ist wichtig, weil derzeit gehen die Investoren einfach dahin, finanzieren irgendeine Untersuchung, Umweltgutachten. Fast nie geht jemand an die Bäche oder Flüsse, sondern die schreiben das im Büro und es kommt immer raus, das Wasserkraftwerk hat praktisch nur positive Folgen für die Natur. Und dann wird das gebaut. Es wird genehmigt und gebaut, wenn wir nicht da wären. Ne? Und ich glaube, dass es neben den Anwälten, neben den NGOs, neben den Künstlerinnen die Wissenschaft braucht, die eigenständig dort arbeitet, dann Daten erhebt und dann auch das kommuniziert und vertritt. Das wäre eine super Hilfe.
Für unsere Zuhörenden gerade, wie können vielleicht unsere Hörenden vielleicht auch von Deutschland aus die Bewegung im Balkan unterstützen?
Ja, ist gar nicht so leicht. Also vielleicht sind ja viele, haben Wurzeln im ex-jugoslawischen oder albanischen Raum. Dann kann man auf jeden Fall sozusagen auch über die Heimat dann kommunizieren. Natürlich brauchen wir immer Geld. Also wenn einer Geld ist, ist es auch immer willkommen, weil wir müssen das ja jahrelang durchhalten. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt in einem Jahr aufhören und dann ist es vorbei. Sondern wir sind schon 10 Jahre da dran und sowas braucht immer Zeit und wir brauchen auch Leute, die finanziert werden. Aber das andere ist, dass ich finde, wenn man jetzt Leipzig, Berlin oder wo auch immer wohnt oder auf dem Land auch, dass jetzt nicht alle an den Balkan fahren sollen, sondern eher in der eigenen Umgebung agieren sollen. Ich finde, dass wir alle mehr Engagement zeigen müssen. Also wir müssen alle viel mehr machen zum Schutz der eigenen Umgebung als bisher, weil sonst wäre ich wirklich, wirklich schwarz. Also wir sind schon nicht mehr 5 vor 12, wir sind schon 20 nach 12 oder von mir aus auch 10 nach 1 schon. Das ist wirklich irreweit. Und wenn dann alle immer sagen, ja, die Biodiversitätskrise und wo sind die Schmetterlinge und wo sind die Bienen und so weiter. Das ist überall so, weil das so degradiert ist bei uns. Und deshalb kann man nur dazu aufrufen, sich vor Ort A, dazu einzusetzen, dass es nicht noch schlimmer wird und B, das, was renaturiert, also verbessert wird. Das kann auf einer Wiese sein, das kann am Wald sein, das kann, dass man gegen Straßenbau sich engagiert, gegen Wasserkraft auf jeden Fall. Oder für Dam Removal, das heißt, wenn ihr irgendwo einen Bach habt oder einen Fluss sogar in der Nähe Und da sind Wehre, also Unterbrechungen des Flusskontinuums, wie es dann heißt. Einfach mal schauen, ob man das nicht abreißen kann. Es gibt eine Bewegung in Europa, die heißt Dam Removal Europe, so heißt auch die Website. Es werden gerade vor allen Dingen in Spanien, in Finnland Staudämme abgerissen, weil das eben die effizienteste Maßnahme ist, um auch dem Lebensraum Fluss zu helfen. Da geht es nicht nur um Fische, sondern auch um Insekten. Lange Rede, kurzer Sinn, das eher unterstützen, das als Vorbild nehmen am Balkan, sich das mal anzugucken, balkanrivers.net oder auch auf riverwatch.eu, was wir so alles machen, und das dann eher als Vorbild nehmen, in der eigenen Umgebung tätig zu werden.